herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Ich weiß, der heutige Titel kommt ein bisschen dick aufgetragen daher, wenn es also um die Überlebensstrategie für einen Anleger geht. Aber ich wähle diesen Titel nicht ganz grundlos, denn die Beantwortung der Frage, um die es heute geht, entscheidet über nicht weniger als darüber, ob man mit der Aktienanlage langfristig wirklich Erfolg hat oder eben nicht. Wichtiges Thema, legen wir los. So, wenn du hier schon ein bisschen häufiger reingehört hast, dann weißt du, dass ich meinen Weg an der Börse nicht als langfristiger Investor, als Aktiensparer oder ETF-Sparer begonnen habe, sondern als sehr aktiver Anleger. Sogar hochaktiv, denn ich habe mehr als 15 Jahre lang ausschließlich mit dem Daytrading meine Familie ernährt und meine Rechnungen bezahlt. Dementsprechend bin ich also sehr offen für diese Disziplin und natürlich war meine Renditeerwartung deutlich höher als das, was man von der langfristigen ETF- oder Aktienanlage erwarten darf. Das muss auch so sein und ich werde in einer separaten Folge demnächst nochmal besprechen, warum es leichter ist, mit einem kleinen Konto den Markt zu schlagen, als mit einem großen Konto. Aber man darf mal davon ausgehen, ich hatte natürlich weder zu Beginn meiner Karriere noch im Laufe der Jahre, ich hatte jetzt keine Ferienwohnung in Saint-Tropez und vielleicht noch eine in Monaco zu bezahlen, aber ja, als junger Familienvater kauft man eben Haus, man schickt die Kinder dann zur Schule und all das kostet natürlich Geld. Also geht mal von einem normalen Leben aus, was ich damit finanzieren musste. Kam mir aufgrund meines Berufes nicht so ganz normal vor, kam meinen Eltern im Übrigen noch viel weniger normal vor, aber im Laufe der Zeit haben sich irgendwie alle dran gewöhnt, dass ich nun mal jeden Tag viele Stunden vor ein paar Monitoren sitze und auf der Tastatur rumkloppe. Und am Ende des Tages verdiene ich dann damit mein Geld. So, obwohl ich also den Anspruch hatte, und den muss man gerade als Daytrader, als jemand, der hauptberuflich davon lebt, Trading for a Living, wie es so schön heißt, den muss man auch haben. Obwohl ich also einen viel höheren Renditeanspruch hatte, ersetzt das nicht und hat es auch damals nicht die langfristige Aktienanlage. Und wenn du jetzt sagst, was hat diese Einleitung mit der Strategie, die mein Leben als Anleger retten soll, denn zu tun? Du willst ja jetzt wohl nicht empfehlen, dass wir alles zu Tradern werden. Überhaupt nicht. Um das Gegenteil geht es sogar heute. Aber viele, und wenn ich mir die Statistik aus den letzten Jahren so anschaue, hinsichtlich der Fragen, die ich bekommen habe, es müssen einige auch hier mit dabei sein, die sich hin und wieder mal die Frage gestellt haben, ja, was soll ich denn nicht auch mal Gewinne mitnehmen? Die also grundsätzlich langfristig am Aktienmarkt investieren, die sich aber immer mal wieder die Frage stellen, wenn meine Aktie, in die ich dort investiert habe, wenn die innerhalb von kürzester Zeit 50 oder 100 oder 150% nimmt oder der Aktienmarkt wirklich mal steil in eine Fahnenstange reinläuft, ja, dann macht es doch Sinn, Gewinne mitzunehmen. Also ist das genau die Frage, um die es heute geht. Und ich möchte mich gar nicht mit fremden Federn schmücken. Ich bin auf die Idee gekommen, diese wichtige Folge aufzunehmen. Und ich weiß, dass sie wichtig ist, weil ich wirklich, ja, im Prinzip, seit ich mit meinen Gedanken über die Börse, meinen Standpunkten, mit dem, was ich so mache, nach draußen gegangen bin, seitdem bekomme ich auch genau diese Fragen in schöner Regelmäßigkeit geschickt. Die Aktie ist doch so gut gelaufen. Hier mal Gewinne mitzunehmen, das kann doch nicht schaden. Und wenn man das im Rahmen der aktiven Anlage macht, und ihr wisst, ich verfolge selbst beide Disziplinen. Der größere Teil ist die langfristige Anlage, das Investment, wo ich praktisch gar nichts durchtausche und wenn, dann nur sehr selten. Und der kleinere Teil, bei mir vielleicht größer als bei anderen, weil es halt so ein bisschen meine Disziplin ist, aber bei den allermeisten, der kleinere Teil ist die aktive Anlage. Wenn sich also die Frage auf den aktiven Teil, auf das aktive Depot bezieht, dann ist es vollkommen in Ordnung. Ja? Ein klassisches Trading-Setup hat einen Einstieg, hat ein Ziel, Das kann später, das ist nicht ganz so entscheidend, das kann später noch angepasst werden oder man kann Stops nachziehen, da gibt es verschiedene Strategien. Es hat aber auf jeden Fall auch einen Stop, wo ich dann wieder aussteige. Wenn es sich also darum handelt, um so eine Position, um eine, und das Wort benutze ich heute inflationär, weiß ich, Trading-Position, dann ist das vollkommen in Ordnung. Da nimmt man natürlich mal Gewinne mit. Eigentlich darf sich die Frage dann gar nicht stellen, denn man hat ja eine Zielzone gehabt. Aber anyway, wenn dann die Frage an mich lautet, glaubst du, hier ist ein guter Zeitpunkt, um zu verkaufen? Ist die Aktie vielleicht überhitzt? Oder? Vollkommen berechtigt. Und soweit ich kann, beantworte ich das Ganze ja dann auch. Zum Beispiel in den Webinaren bei den Renditespezialisten. Wenn es aber eine Position ist, bei der man eigentlich vorhatte, langfristig investiert zu sein, weil man schlicht und einfach davon überzeugt ist, dass dieses Unternehmen oder auch der Index langfristig weiter steigen wird, dann ist die Frage sehr, sehr gefährlich. So, ich möchte jetzt, bevor ich gleich auf zwei aktuelle Beispiele aus dem Zukunftsdepot der Renditespezialisten, also ich gebe das hier quasi exklusiv raus, ja, zwei Werte, die bei uns am besten gelaufen sind, seit wir losgelegt haben. Noch nicht ganz 10-jähriges Jubiläum, das haben wir übernächstes Jahr, also vor 8 Jahren. So, die beiden Aktien und die beiden Beispiele kommen gleich. Worüber hier Clemens Schmale geschrieben hat, Anlagestrategien, die gut klingen, aber schlecht sind. Darüber werden wir gleich im Detail reden. An dieser Stelle noch einmal der Hinweis, und dann ist euer erstmal Schluss. Ich mache derzeit zum ersten Mal bei einer Publikumsumfrage mit, den Zertifikate Awards 2024/2025. Den Link zu dieser Umfrage, den findest du unten in den Shownotes. Und ich kann an dieser Stelle nur sagen, die Umfrage dauert insgesamt keine 5 Minuten. Man muss das Ganze dann auch noch per Mail bestätigen. Das sind seriöse Veranstalter, deswegen mache ich auch zum ersten Mal mit. Ist nicht so, dass man nicht schon mal gefragt hätte, aber da geht es eben um den Finfluencer des Jahres. Und deswegen möchte ich euch schlicht um eure Unterstützung bitten, denn wenn ich bei so einem Wettbewerb schon mitmache, dann, da ist ja klar, dann will man nicht ganz hinten landen, sondern möglichst, ich möchte gar keine Träume hier mit euch teilen, aber ist schon klar, worum es geht, oder? Also, ich freue mich, wenn ihr mich da unterstützt. Kommen wir zum Artikel. Es geht los. Rücksetzer kauft man und Bärenmärkte erst recht. Wer sich daran hält, kann eigentlich nichts falsch machen. Bis dahin stimmt das zu 100%. Das ist die einfachste Strategie, um eine Outperformance zu erzielen. Das heißt also, ein Bärenmarkt per Definition beginnt in etwa ab minus 20% in einem Index. Und wer dann sagt, ich kaufe dann verstärkt, vielleicht also über meine monatliche Sparrate hinweg, der hat noch nie, und das ist das Tolle an einer 100% Strategie, das kann man einfach so behaupten, der hat noch nie etwas verkehrt gemacht. Aber vielleicht ergibt sich ja nicht die Möglichkeit. Es kann ja durchaus sein, dass ich gar nicht das Kapital habe. Nachkaufen klingt ja immer wunderbar, aber für Nachkaufen brauche ich ja schlicht und einfach was in der Tasche. Also wird es für viele eher darum gehen, zu sagen, sie verkaufen etwas und sie kaufen dann auch wieder. Und da kommen wir schon näher an den Kern des Problems. Im Übrigen gibt es Ausnahmen und die werden hier auch klar benannt. Das gefällt mir immer sehr gut, wenn man also nicht nur auf die Jahre schaut, die zu der eigenen Strategie perfekt passen. Wer langfristig in Aktien investiert hat, hat immer einen Aktienmarkt vorgefunden, der langfristig auch steigt. Das war aber mal kompliziert formuliert und soll mich eigentlich nur zu dem Punkt bringen, ja, es gibt eine Ausnahme, nämlich für einzelne Märkte und wenige Perioden. Wenn wir über die großen Märkte sprechen, dann gibt es eine riesige Ausnahme namens Japan. Japan, spricht man das aus? Japan, würde ich wohl eher sagen. 1989 bis 2024.
The Bank of Japan had been trying to control excessive borrowing since May. Over the next 15 months, it raised the discount rate by 3.5 percentage points. By October 1990, the bears had cut the Nikkei's value in half. Property prices in central Tokyo fell by a third. Japan entered its lost decade.
1989 bis 2024. Wer also nur in den Nikkei investiert hat, der musste, das muss ich mir stellen, 24, 34, 35 Jahre warten, bis der Index dann wieder in den Gewinn gestiegen ist. Er wird unter dem Strich dennoch früher schon eine positive Rendite gehabt haben, es sei denn, er hat sein gesamtes Kapital 1989 in den Nikkei investiert und hat er nie wieder was gemacht. Ja, dann musste er tatsächlich warten. Wer natürlich unten gekauft hat, also regelmäßig gespart hat, der hat dann auch mit dem Nikkei früher schon eine Rendite erzielt. Und dann gibt es noch, auch das wird immer wieder gerne genannt, 1929 bis 1954 ist ein paar Jährchen her, ist der Aktienmarkt auch sehr schwach gelaufen. Ob uns das wieder blühen kann, meine Güte, theoretisch kann das natürlich passieren. Meines Erachtens waren die Umstände damals andere. Man kann also sagen, der Sachwert Aktie hat eigentlich immer performt. Allerdings steigt der Aktienmarkt nicht einfach linear, sondern unter Schwankungen. Und ich habe schon gesagt, Rücksetzer sind Kaufgelegenheiten, wenn ein Markt langfristig steigt. Und ich denke mal, die allermeisten, die hier zuhören, sind davon überzeugt. Ansonsten hätten sie sich wahrscheinlich enttäuscht vom Aktienmarkt schon abgewendet. Es gibt dann allerdings auch keinen anderen Sachwert, der hier als Alternative zur Verfügung stünde. Keinen einzigen. In jeder einzelnen Sachwertklasse gibt es diese Ausnahmephasen. Und von da auch und insbesondere in den Edelmetallen, im Immobilienbereich und. Aber wir gehen mal davon aus, das Geld entwertet eher immer noch schneller, dass also ausgerechnet in so einem Umfeld Sachwerte gegenüber Geldwerten an Popularität verlieren sollten, ist eher unwahrscheinlich. Wer also kauft, der muss vielleicht vorher verkauft haben, sofern er eben nicht Kapital hinzuführen kann in das Depot. Wer nie verkauft, der betreibt eine reine Buy-and-Hold-Strategie. Und viele Buy-and-Hold-Anleger glauben, dass sie sind, aber haben trotzdem zwischendurch den Gedanken, jetzt reicht's aber auch mal. Ich muss was mitnehmen. Sie haben schlicht und einfach das Bedürfnis, den Markt zu schlagen. Und das funktioniert natürlich, ich habe es gerade eben schon gesagt, wunderbar, wenn man nach einer Korrektur billiger kauft. Wer bei minus 20% anfängt, dem kann es auch egal sein, ob der Markt dann nochmal minus 30 oder minus 40% macht. Im Idealfall kann er in 10% Schritten, die ist so simpel, die Strategie. Ich weiß noch nicht mal, ob jemand ein Buch darüber geschrieben hat, aber wenn, könnte ich es jetzt schnell von ChatGPT machen, müsste eigentlich ein Bestseller werden. Die 100% Strategie, so schlägst du den Markt. Gibt's vielleicht auch schon, aber das Wissen ist mir ein bisschen zu banal, um jetzt hier noch einen Preis dran zu hängen. Absolut logisch. Aber was passiert? Wann steige ich denn wieder aus? Und jetzt kommen wir zu nicht des Pudels Kern, aber dem Kern der Aussage hier in diesem Artikel. Will man den nächsten Bärenmarkt also kaufen, muss man theoretisch bei begrenztem Kapital vorher verkauft haben. Wann macht man das? Wie weit lässt man also den Gewinn steigen? Es ist völlig klar, wenn man natürlich bei minus 20% Gewinn kauft und bei plus 25% wieder verkauft, das schon aus dem Bauchgefühl her keine gute Strategie, weil der Markt natürlich weiter steigt. Also sagen wir einfach mal, man kauft bei minus 20% und man verkauft erst bei einem Plus von 100%, egal wie schnell dieses Plus kommt. So konnte man den Crash 1987 zum Beispiel umgehen. Denn es wurde erst nach dem Crash wieder verkauft. Man hat also ein der prozentual schlimmsten Ereignisse sogar ausgelassen. Das ganz große Problem, und ich glaube, das widerspricht ein bisschen dem Bauchgefühl vieler Anleger, selbst wenn man genau so verfahren werde, im Backtesting funktioniert das meist sogar noch besser als in der Realität, hätte man eine massive Underperformance erzielt. Und zwar so richtig. 1980 hat also jemand mit genau dieser Strategie losgelegt. Bei minus 20% hat er gekauft. Bei plus 100% hat er verkauft. Mit dieser Strategie hätte er 2/3 weniger Performance erzielt, als wenn er einfach nur gehalten hätte. Das ist eine brutale Underperformance. 2/3 weniger. Da gibt es sogar andere eigentlich eher schwache Sachwerte, die dann sogar besser gelaufen wären. Und 1980 ist hier in dem Artikel nicht zusätzlich oder zufällig gewählt, denn hier wird einfach mal angenommen, 44 Jahre dauert in etwa ein Anlegerleben. Also man beginnt mit dem Berufseinstieg, dann hat man in der Regel ein Einkommen oder einen Gewinn als Selbstständiger, kann also in den Aktienmarkt investieren bis zur Rente und dann erntet man die Früchte. Die Strategie, Bärenmärkte zu kaufen und ab 100% Gewinn mitzunehmen, diese Gewinne, macht keinen Sinn. Und jetzt kommt's. Wenn man diese Schwelle von 100% einfach auf 150% erhöht, ergibt das immer noch eine massive Underperformance. Es macht also Sinn, kleinere Rücksetzer zu kaufen. Es macht aber keinen Sinn, anschließend mit Markttiming reinzugehen und zu sagen, bei 150% muss der Markt aber auch mal wieder korrigieren. Man hätte die großen Rallyes allesamt verloren. Und das ist etwas, was ich im Übrigen auch in den letzten Jahren immer wieder gemerkt habe. Und ihr könnt euch vielleicht vorstellen, zu welchen Depotwerten bei uns im Zukunftsdepot der Renditespezialisten die häufigsten Fragen kommen, soll ich hier nicht mal verkaufen? Nicht zu den vermeintlichen Underperformern, nicht zu den Aktien, die weniger gut gelaufen sind, sondern zu den Aktien, die besonders gut gelaufen sind. Und wir schauen uns die beiden Werte jetzt mal an. Ich blicke direkt rein ins Depot und wir beginnen mit der Amazon. Die haben wir erstmals am 1916, da gab es sie noch nicht, 2016 gekauft. Also der damalige Kaufkurs war, das war noch vor, also split bereinigt, wie es so schön heißt, 37 Euro. Das heißt also, die Aktie ist um über 500% gestiegen. Bei uns, falls jetzt Leser dabei sind, steht weniger Prozent an Rendite, 314. Warum? Weil wir natürlich kein Depot sind, was wir einmal aufgelegt haben und dann laufen lassen, sondern immer mal Raten dazukommen. Und das ist gegenüber einer Einmalanlage, wenn der Kurs steigt, natürlich dann in der Performance schwächer. Aber kann jeder sehen, 188 Euro, Entschuldigung, gebe ich euch gerade Euro oder Dollarwerte, Nasdaq-Werte, ja, also 37 Dollar gekauft. Klar, wir kaufen dann in Euro, aber jetzt zur Betrachtung nehmen wir mal den Dollarkurs. Und aktuell steht sie, während ich das aufnehme, bei 189 US-Dollar. So, 508%. Und dementsprechend können wir natürlich sagen, ja, gut, so schwer war es ja auch nicht, die Aktie einfach zu halten. Nur, die Aktie hat zwischendurch ja mehrfach korrigiert. Und zwar teilweise sogar ganz erheblich. Und da ist natürlich die Neigung, insbesondere am Anfang, wenn man mal eben die Hälfte des Gewinns wieder abgibt oder mehr, zu sagen, das müsste es gewesen sein mit der Story. Das kann doch nicht wahr sein. Ich bin hier jetzt wirklich, habe ich so viel Geld mit der Amazon an Buchgewinn, aber da muss ich doch auch mal wieder raus. Dann kaufe ich sie eben unten wieder. 2018 gab es einen Einbruch um 36%. 2020 gab es einen Einbruch um 26%. 2022, da waren schon eine ganze Menge Gewinne aufgelaufen, gab es einen Einbruch um 57%. Und selbst in diesem Jahr 2024, wir nähern uns den Allzeithochs und ich bin einigermaßen optimistisch, dass wir im Jahr 2024 noch neue erreichen. Es gab auch im Jahr 2024 einen Einbruch um 24%. Wenn ich hier in irgendeiner dieser Ereignisse jetzt einen Stopp gesetzt hätte, insbesondere 2022, muss man sich natürlich zuerst mal fragen, ja, wo ist denn dann charttechnisch basiert der Stopp? Können wir gerne drauf gucken. Wir waren schon über 170 Dollar. Und wenn man dann sagt, naja, meine Güte, mehr als 30%, das ist aber ein bisschen viel. Da hätte man sich vielleicht gefreut, dass man die Aktie dann im Jahr 2022 bei 132 Dollar mit einem Verlust von rund 30% verloren hätte, beziehungsweise verkauft hätte. Nur was ist dann passiert? Die Aktie ist nochmal weitere 25 Dollar gefallen, dann hat sie sich wieder auf 150 Dollar erholt und dann ist sie nochmal auf 82 Dollar gefallen und jetzt steht sie bei 188 Dollar. Und wer jetzt von sich sagen kann, ja, ich hätte ja gewusst, ich muss bei 86 Dollar kaufen, der hat schlicht und einfach das perfekte Händchen. der kann das natürlich genauso machen. Der braucht nicht langfristig investieren. Wer also sicher sagen kann, wo sich Aktienkurse morgen und übermorgen bewegen und das über einen Zeitraum von Monaten und Jahren, der braucht das alles nicht. Der braucht im Übrigen auch nur kurze Zeit an der Börse arbeiten, richtig rein mit Hebel, denn wenn ich weiß, ich liege nicht verkehrt, dann kann ich natürlich innerhalb kürzester Zeit zu einem extrem reichen Mann an der Börse sein. Aber was ich damit sagen will, wer dieses perfekte Timing nicht mitbringt, der steht natürlich dann vor einem Dilemma. Wenn ich einmal eine Aktie habe, die um 30% gefallen ist, fällt die dann unbedingt noch weitere 25%? Wenn wir die 20% genommen hätten, entsprechend vielleicht der Volatilität einer Amazon-Aktie, dann hätte ich einmal eine Chance gehabt, 16% tiefer zu kaufen, einmal 6% tiefer, einmal 4% tiefer und einmal 30% tiefer. Hätte ich aber irgendeinen dieser Einstiege anschließend wieder verpasst, dann wäre die Aktie ja ohne mich gestiegen. Und das ist genau das große Problem. Wer immer sagt, ich nehme hier mal Gewinne mit, der muss sich viel eher fragen, was passiert A, und das ist sehr häufig passiert, wenn die Aktie einfach weiter steigt, und B, wo kaufe ich dann wieder? Und da ist dann häufig die Erwartungshaltung, das sollst du mir ja sagen, aber so funktioniert Börse nicht. In Werten, in denen ich langfristig investiert bin, suche ich gar nicht nach Einstiegen und Ausstiegen. Und ich möchte gerne noch eine zweite Aktie nennen. Es ist die mittlerweile, ja, obwohl sie korrigiert hat, erfolgreichste Aktie, prozentual. Ja, es ist Novo Nordisk, haben wir 2017 gekauft, ist 450% höher. 2018 hat sie mal um 20% korrigiert, 2020 hat sie um 24% korrigiert, 2022 hat sie um 22% korrigiert und 2024, ja, ist sie auch gerade 27% unter dem Hoch. Wo verkaufe ich denn dann eine Aktie und sage, ich nehme mal Gewinne mit, um mir vielleicht 10 oder 15% Kursverlust zu ersparen? Bei 20%? Okay, dann hätte ich jeweils nach 20% Kursverlust. Bei 2018 wäre ich einfach rausgeflogen und nie wieder rein, denn die Aktie ist exakt 20% gefallen. 2020 hätte ich das magische Gefühl haben müssen, ja, jetzt fällt sie noch 4% weiter. Die Vorstellung ist ja häufig, nee, ich verkaufe ja nicht, indem ich den Stop nachziehe, ich verkaufe einfach am Hoch. Das hätte bei beiden Aktien noch viel schlechter funktioniert. Ich bin diese Aktien nämlich nicht nur bezüglich der Korrekturen durchgegangen, sondern auch bezüglich ihrer Allzeithochs. Wer also sagt, in dem Moment, wo das Allzeithoch um 5, 10, 15 oder 20% überschritten wird, da ist dann wirklich mal Zeit, Gewinne mitzunehmen. Der hätte überhaupt keine Chance gehabt, diese Rendite auch nur ansatzweise nachzuvollziehen. Denn es gab mehrere, 2018, 2020, 2023 bzw. 24, mehrere Ereignisse, wo ein neues Allzeithoch erreicht wurde und die Aktie ist dann einfach weitergerannt. Und hier hätte man 0,0 Chance gehabt, in diese Position wieder reinzukommen. Ich möchte hier, das ist wahrscheinlich der einzige Disclaimer heute, überhaupt niemandem empfehlen, es nicht zu versuchen. Wer also meint, ich habe das magische Händchen und deswegen verkaufe ich am Hoch und ich kaufe dann am Tief wieder ein, der soll das machen und der wird dann seine eigene Erfahrung machen. Und hier warne ich insbesondere, das sage ich mal ganz offen, an mein sehr geschätztes Podcast-Publikum. Der Ton auf YouTube ist natürlich, wir haben hier auch nicht so eine große Kommentarfunktion, nee, ich formuliere es anders. Jeder kann da unter jedem Synonym reinschreiben, was er will. Und das passiert. Es gibt einige wenige, die dann auch mal ganz offen sagen, ich war hier nicht dabei, das hat nicht geklappt und so weiter und so fort. Aber es gibt ganz, ganz viele, die uns erzählen, wie sie genial unten eingestiegen, oben wieder ausgestiegen sind. Schaut mal die China-Werte. Ich mache mir jetzt nicht die Mühe, warum auch. Ich möchte ja niemanden überführen, dass ich mir dann mal die Namen rausschreibe, wer dann sagt, ich habe hier jetzt gerade, das war im Übrigen noch bevor die Aktien 30-40% weitergestiegen sind, haben ganz viele gesagt, offensichtlich, weil sie ihren Einstandskurs vielleicht gerade ebenso wieder erreicht haben, Indien-China-Aktien, jetzt bin ich raus, wenn überhaupt, dann kaufe ich sie unten wieder. Und dann sind die Aktien 40-50% weitergestiegen. Vielleicht korrigieren sie auch wieder. Aber das ist natürlich reine Anlegerpsychologie. Und genau damit will man sich ja eigentlich nicht beschäftigen, wenn wir über die langfristige Geldanlage sprechen. Und deswegen mein Tipp, mein Fazit. Aktive Anlage kann, insbesondere in Zeiten, in denen der Markt mal nicht einfach nur durch die Decke geht, sehr interessant sein. Meine stärksten Jahre der Outperformance nach dem Daytrading habe ich dann erzielt, wenn Aktienmärkte eher seitwärts gelaufen sind oder eher schwach waren. Das heißt, damit habe ich dann meine langfristige Performance geglättet. Und hin und wieder gab es natürlich auch einige Themen, so wie jetzt zuletzt mit den Energiewerten, wo ich ziemlich froh bin, dass ich einigermaßen rechtzeitig eingestiegen bin. Ich habe euch ja auch schon vor ein paar Monaten gesagt, dass das, ich meine hier nicht die Produzenten, sondern ich meine die Infrastrukturausstatter, ihr erinnert euch, die Vistras und so weiter sind teilweise extrem durch die Decke gegangen, diese Aktien. All das ist wunderschön. In der langfristigen Anlage geht es aber darum, investiert zu bleiben, wenn man sich einmal für seine Aktien oder auch für seine ETFs entschieden hat. Denn für den Gesamtmarkt gilt natürlich genau das Gleiche. Wenn man die großen Rallyes verpasst, dann wird man eine Underperformance erzielen in einer an sich recht simplen Disziplin. So, ich hoffe, die Message ist angekommen. Das war's für heute. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich würde mich sehr freuen, wenn du dir jetzt ganz kurz die Zeit nimmst, an der Publikumsumfrage teilzunehmen. Es geht dabei um den Finfluencer des Jahres. Also, kleiner Reminder, wer mag, der hat jetzt die Möglichkeit, mich zu unterstützen. Wer mag, der hat auch die Möglichkeit, beim nächsten Mal wieder reinzuhören. Darüber würde ich mich sehr freuen. Bis dahin alles Gute, dein Lars.